Also, herzlich willkommen, ihr Abwasserhelden und Helden da draußen. Heldinnen da draußen. Mit an meiner Seite. Ich darf jetzt heute mal einmoderieren. Das durfte ich noch nie, Sascha.
Doch, bei mir darfst du das immer. Du bist da.
Ist das wirklich? Oh, danke, Sascha, danke. Ja, also wir beide dürfen heute, ne, über das schöne Thema Stoffströme und Stoffstromtrennung sprechen. Ne? Also auch ein super modernes Thema. Und bevor wir aber dazu kommen, Sascha, wo bist du gerade?
Ich bin in Berlin, das Wetter wird immer wieder schöner, das ist ja auch gerade mal, der Winter ist vorbei und wie du so anmoderiert hast, ist ja auch gerade irgendwie gar kein Regen und strahlender Sonnenschein bei mir, also das ist ja Frühlingsstimmung, da kommt man ja wieder nach so einem Wochenende erholt zurück und versucht sich dann wieder in die Themen reinzudenken und wir haben ja gar kein trockenes Thema, sondern eigentlich ein feuchtes Thema. Das ist ja bei uns immer so schön im Abwassertalk, dass wir immer so alle möglichen Themen rund um die IFAD besprechen können. Und wir sind ja auch noch auf dem Weg Road to IFAD und wollen uns da heute ja mit der weitesten Sinne Wasserwiederverwertung, was wir ja auch schon oft hatten. Also es gibt ja die Möglichkeit, Wasser zu nutzen, bevor man es dann erstmal wieder in den Wasserkreislauf zurückgibt. Und dafür haben wir uns ja heute einen Experten eingeladen. Und ich glaube, auf der IFAD wird es ja auch viel besprochen, was man da so macht und welche Techniken da so möglich ist. Was hast denn du da so für Kontakte schon? Benutzt du zu Hause im Garten, benutzt du Regenwasser zum Gießen oder was hast du zu Hause? Was benutzt du da mal Wasser wieder, also außer zum Tee kochen?
Tatsache, das Haus, was wir haben wir gekauft, ist ein Haus aus den 90ern. Und dort war damals an dem Haus selber eine dezentrale Entwässerung, also eine abflusslose Gesammelgrube. Und dann wurde das irgendwann, ich glaube, in den 2000ern zentralisiert, zentral angeschlossen und dann weitergeleitet, ne, in Schwerin, weitergeleitet. Und aus dieser abflusslosen Sammelgrube, ja, der Vorbesitzer damals so eine Regenwasserzisterne gemacht, wo praktisch das Wasser, ne, von, ich glaube, aber es ist ganz genau, so gut sind ja die Bestandspläne nicht, ne? Also meine Bestandspläne von meinem Haus sind nicht so gut wie die Bestandspläne der Berliner Wasserbetriebe, Sascha.
Hoffen wir mal. Also ich glaube, da okay, ist die Messlatte nicht so weit oben.
Ach so, okay. Ja gut, auf jeden Fall waren dann so Skizzen von dem Vorbesitzer so, ne? Eingemalt so auf dem Grundriss. Und da gehen auch plus zwei Fallleitungen vom Dach rein, denn in diese Zisterne. Und die hat ungefähr, ich würde mal schätzen, so 3 Kubik, die sie speichert. So, und das verwende ich dann im Garten, mit dem Hauswasserautomaten zur Bewässerung der Pflanzen, ne? Ich sag ja immer, das ist eine gute Überleitung zu dem Thema, ne? Ich sage ja immer, solange wir mit Wasser, ne, unseren Rasen sprengen, bei Trinkwasser, ne, was aus der Leitung, ist das Wasser und Abwasser viel zu günstig. Herzlich willkommen, ne, Herr Beinbruch.
Ja, hallo ihr beiden. Das ist die richtige Einleitung. Also den Rasen sprengen mit Trinkwasser, das ist nicht sinnvoll. Aber es fängt ja dann schon an, wenn man sagt, man möchte das mit Abwasser machen. Dann braucht man ja schon 2 Zähler. Einmal den Trinkwasserzähler, für den man das Trinkwasser bezahlt. Und Wasser hat man dann ja weniger, weil man dann ja selbst den Garten managt. Und ja, aber sinnvoll ist das auf jeden Fall. Ich meine, Wasser sparen ist ja dann sowieso dann die nächste Fragestellung. Wie kann ich gut Wasser sparen? Ne? Das wollen vielleicht die Berliner Wasserbetriebe nicht so hören. Aber dann sollte man mal überlegen, ob man nur jeden zweiten oder jeden dritten Tag seine Klamotten wäscht und wechselt. Das fängt dann schon grenzwertig an. Früher ging das ja sowieso nicht, weil man ja in der Kneipe rauchen konnte. Da musstest du ja deine Sachen auf jeden Fall wechseln. Aber ne, wenn man mal dran kontrolliert sozusagen. Oder was ich neulich mal ganz extrem gesehen habe, was man machen sollte, wenn man sein Obst wäscht, ne, oder Gemüse, falls man das mal frisch kauft, das Wasser aufsammeln darunter und dann Blumen gießen, ne? nicht nur im Garten, also dann auch für im kleineren Maßstab eben im Haus. Ne? Mhm. Also das sind auch so ganz kleine Recycling-Maßnahmen, die jeder einzelne Wassernutzer da mal anwenden könnte. Ne?
Ich habe damals Beinbruch, ne, vielleicht gleich nochmal zu Ihnen, war ganz lustig, Sascha, du warst ja auch mit auf der Verabschiedung, ne? Ich war zwar bloß bei den Vorträgen mit dabei, aber da habe ich ja das ja mitbekommen und deswegen sitzen wir da auch. Ne? Wir haben ja mal im Vorgespräch, beziehungsweise jetzt hier zu der Folge kommen. Sie waren ja schon mal zu Gast. Aber wie wir dazu gekommen sind letztendlich, ich habe da so einen Vortrag gehört. Sie haben ja schon in den 2000ern war das oder war das in den 90ern, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Haben Sie ja, jetzt sitzen wir hier gerade in Rostock, wir beiden, ne? Sascha sitzt in Berlin. Sascha guckt so skeptisch, doch, wir sitzen hier live in Rostock. Sache. Und
genauso gutes Wetter wie in Berlin, wenn wir rausgucken, ne?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es ist auch richtig gut. Die Frühlingsstimmung ist da. Und da habe ich dann damals mitbekommen, dass sie sich damals schon, also bei ihrer Verabschiedung, Sie können ja gleich mal sagen, wo sie verabschiedet wurden, aber und warum, wieso, weshalb. Aber da habe ich mitbekommen, Stoffstromtrennung, das hatten sie schon vor 20, 25 Jahren im Auge. Oder noch länger her. Aber warum gab es diese Verabschiedung? Das ist die erste Frage. Das nochmal ganz kurz.
Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage jetzt für mich.
So.
Ich habe ja 20 Jahre lang das Fachgebiet Siedlungswasserwirtschaft an der TU geleitet und dort Lehre und Forschung gemacht. Ja, und irgendwann, ich will es nicht so laut sagen, irgendwann wird man zu alt und wird dann in den Ruhestand versetzt. Und das habe ich dann auch als Anlass gemacht, so eine Verabschiedungsveranstaltung. Da habe ich so eben Menschen, die mich begleitet haben, wie hier diese beiden Kollegen, die um mich herum sitzen und viele, viele mehr, habe ich eingeladen und da haben wir dann eine ganz nette Veranstaltung von.
Und Sascha?
Jetzt hat Daniel wieder den Podcast gesprengt und so wieder das so ganz förmlich so aufgebaut. Ich habe da vergessen zu sagen, wir sind doch schon immer hier so unter uns Abwasserhelden eigentlich beim Du. Und jetzt müssen wir ja gucken, entweder müsst ihr das noch hinkriegen, wenn das noch nicht wart, aber ich muss halt Matthias dann natürlich jetzt erstmal unförmlich ansprechen und dann müsst ihr euch noch einig werden, wie ihr das dann beide macht. Aber das könnt ihr dann in der Zeit nochmal hinkriegen. Weil wir sind doch hier in so einer kleinen Community unterwegs, wo wir es doch immer so ganz personen- und freundlich immer machen. Aber ich war tatsächlich da bei der Verabschiedung in der TU Berlin, falls jetzt das was nochmal richtig verorten. Da hat er sich natürlich hier in Berlin auch lange rumgetragen und mit dem Thema aus Rostock rübergekommen. Es war eine sehr spannende Veranstaltung. Also da muss ich auch nochmal so zusammenfassen. Für mich als Außenstehender, so ein Werdegang eines Professors, da habe ich mir auch im Vorfeld nie so wirklich Gedanken gemacht. Also muss man sagen, das ist dann so schon faszinierend und man sieht halt, man kriegt so ein Thema in der Siedlungswasserwirtschaft so aufgetragen und bringt es ja auch voran fachlich. Auch in Berlin ist ja eine riesen Herausforderung. Da hast du ja dann auch viel mitgestaltet und hier auch das KURAS-Programm in die Wege geleitet, was ja dann auch nachher darauf beruht, unterschiedliche Ströme im Abwassersystem zu bewerten und auch Sande und Fließverhalten, aber auch nachher Regenwasser zu bewerten und zur Wiederverwertung zu geben, also eine Regenwasserbewirtschaftung. Ich will noch nicht so weit gehen, aber ich glaube, der Begriff ist auch von dir mitgeprägt worden. Und was ich ganz faszinierend fand, ist ja dann, dass man ja auch noch untriebig ist. Also man bleibt ja da nicht in Berlin, sondern du hast ja auch noch im Ausland da so Ableger gemacht und dann alle deine Wegbegleiter zu sehen, das fand ich schon also eine sehr spannende Sache. Das ist ja fast, können wir ruhig ausholen, also eine kleine Podcast an und für sich selber wert, aber wenn ich das hier mal so kurz als Thema aufgreife, war ich da schon beeindruckt, was man da in seinem beruflichen Werdegang so alles schaffen kann und dann auch dasteht als derjenige, na, ich habe das bewegt. Hast du das auch für dich so? Ich glaube schon, dass du das auch für dich so erkannt hast, aber dass du da auch ein bisschen was bewegt hast in Berlin, oder? Oder generell zu dem Thema.
Ja, also Sascha, du hast natürlich vollkommen recht, 20 Jahre, man hat was bewegt in verschiedenen Bereichen, im Wasser natürlich nur begrenzt, ne? Trinkwasser, Abwasser. Aber ich will das jetzt nicht so großartig hier beweihräuchern. Selbstverständlich auch international hast du gut auch aufgepasst. Da haben wir dann teilweise weniger Regenwassermanagement, sondern tatsächlich Wiederverwertung im Sinne des Wassers. Und Daniel hat es ja eben schon gesagt. Stoffstromtrennung. Ne? Will ich mal kurz zurückkommen und wir wollen das ja heute auch ein bisschen besprechen. Im Grunde die Idee hatte ja seinerzeit, ja, kommt ja ein bisschen so aus Schweden und dann hat in Deutschland das der Ralf Otterpohl aus Hamburg eingeführt. Und als ich dann ja, inzwischen sind es ja dann leider schon 30 Jahre nach Rostock gekommen bin, da habe ich gesagt, das wollen wir hier an der Uni auch demonstrieren und aufbauen. Und da haben wir tatsächlich dann Fördermittel bekommen. Wir haben auch von der Uni-Verwaltung Geld bekommen, weil die sofort gesagt haben, wasserlose Urinale, die rechnen sich per se, weil ich dann ja nicht mehr spüren muss. Dann habe ich das Trinkwasser, was ich da einspare, das habe ich in 2 oder nicht mal 2 Jahren raus. Und da hatten wir also wasserlose Urinale und dann tatsächlich Renntoiletten, Urin und Fäkalien getrennt. So, das war der Ansatz. Und das war dann ja an verschiedenen Stellen. In Deutschland waren da Demonstrationsanlagen, die erfolgreichste, die auch immer noch läuft, ist in Lübeck-Flintenbreite. Das sind, glaube ich, so 300-400 Wohneinheiten. Wir hatten damals beim Bau, wie es immer so ist, ist die Baufirma leider erstmal pleite gegangen und dann musste man da dann nochmal eine neue Firma finden, die das aufgebaut hat. Aber das hat Bestand, nur insgesamt, Daniel hat es eben als neue Technologie vorgestellt, findet das praktisch beim Bürger oder bei den Bauträgern und Wohnungsbaugesellschaften viel zu wenig Widerhall, sage ich mal. Ne? Denn wir haben ja eben über Wasser wird knapp und auch die Stoffe im Wasser werden knapp. Also da müssen wir eigentlich mehr Aufmerksamkeit für erregen und wo wir das wenigstens dann implementieren können.
Das ist immer ganz lustig, ich hatte das ja schon mal gesagt, also ich sag jetzt einfach auch du, ne? Guter Hinweis nochmal, Sascha. Ich hatte das ja neulich auch zu dir gesagt, dass es immer so bemerkenswert ist. Man läuft irgendwie durch die Branche und denkt, man hat immer Innovation, ne? Und dann merkt man einfach, ne? Man guckt irgendwie so 20, 30 Jahre lang auch schon in die Wissenschaft zurück, ne?
Gab's schon.
Dann denke ich mal, ich bin in so einem falschen Film, ne? Aber manchmal gibt es halt, ich sag mal, gute Sachen, die aber zu einer Zeit, ich sag mal, hervorgebracht wurden, die das nicht mit sich bringen, dieses Produkt oder diesen Trend dann einzuführen. Ne? Und jetzt befinden wir uns in der Wasserknappheit, in diesem Blickwinkel, okay, Ressourcenrückgewinnung. Und dann macht das Ganze schon irgendwie deutlich mehr Sinn. Aber was bedeutet letztendlich Stoffstromtrennung konkret?
Also ich würde es nochmal aufgreifen, wenn ich jetzt darf. Ich will jetzt gar nicht so ganz korrekt sein und wieder auch so von der wissenschaftlichen Seite aufgreifen, sondern es einfach auch normal, also versuchen runterzubrechen. Also ich muss jetzt gucken, wenn ich zu Hause bin. Wir reden ja darüber, was habe ich denn so für Abwässer, die ich so produziere. Und ich würde halt schon mal sagen, Müll, ich bin ja gut informiert und will ja die auch quasi für die Umwelt was Gutes tun. Ich gebe jetzt schon mal keinen Müll ins Abwassersystem. So, was bleibt dann noch übrig? Dann habe ich vielleicht das Trinkwasser, was direkt geht. Dann habe ich den Urin und den Feststoff, den ich in die Toilette gebe, nenne ich es jetzt mal. Und das kann ich von Hause aus vielleicht schon mal trennen. Die drei Wege. Und Regenwasser würde mir noch einfallen, was da auch irgendwie noch sich mit verbinden könnte. Das ist so ganz simpel erklärt. Und wie kann man das jetzt so wissenschaftlich erklären, Matthias? Sag mal, also was trenne ich denn da? Warum will ich es trennen? Und früher hat man es ja vielleicht auch schon gemacht, deswegen sage ich, also früher hatte man ja gar keinen Wasserklo, nenne ich es jetzt mal. Da musste man ja irgendwie damit umgehen.
Ja, du hast es eigentlich schon gut beschrieben, die wesentlichen Stoffströme Wasser, die wir im Haushalt hätten. Aber wenn ich jetzt mal früher, also ich glaube, früher hat man nicht unterschiedliche Sachen gesammelt. Wir haben ja quasi unser ganzes Wassersystem entwickelt, um Epidemien zu vermeiden, ne? Krankheiten aus Hygienegründen. Ne? Robert Koch oder Pettenkofer, die haben festgestellt, oh, das kommt von den Fäkalien, die da irgendwie rumliegen im Haus und haben als erstes gesagt, das muss weg, das muss rausgespült werden. Ja, dann haben wir nur rausspülen gesagt und dadurch haben wir das ganze Zeug eben zusammen raus aus den Ortschaften, aus den Siedlungen geschwemmt. Ne? Und dann hat man dann irgendwann mal gemerkt, oh, wenn wir das so machen, dann läuft das nicht gut mit unseren Flüssen. Dann müssen wir das also auch noch behandeln, um die Flüsse wieder in den richtigen Kurs zu bringen. Und das haben wir die ganzen Jahrhunderte gemacht. Immer mit neuer Technologie und immer besser und immer schöner. Und das machen wir ja auch noch weiterhin. Ne? Aber um das dazu zurückzukommen, was du jetzt gesagt hast, ne, Sascha, dass wir das einmal, man nennt es ja Grauwasser. Das Grauwasser ist eben quasi das Wasser, was aus der Dusche, aus der Badewanne, aus dem Waschbecken kommt. Und das stärker verschmutzte Grauwasser wäre das aus der Küche. Ne? Das wäre die eine Fraktion. Und dann bei den anderen müssen wir dann nochmal unterscheiden. Sicherlich können wir Fäkalien und Urin, das können wir einmal mit Wasser verdünnen. Dann haben wir Gelbwasser und quasi Braunwasser, aber wir können das auch separat erfassen, direkt auf der Toilette. Ne? Die Möglichkeiten sind da, aber es hat sich, wie gesagt, so weit noch nicht durchgesetzt. Was häufig eingesetzt ist, ist dieses Grauwasser. Grauwasserreinigung, Grauwasserrecycling. Und das ist für mich eigentlich eine Sache, die prima einsetzbar ist in Neubaublocks oder in auch in Einzelhäusern. Ne? Und wir gerade in Berlin haben ja einen großen Studentenheim in der Prenzlauer Allee, hat der Erwin Neul gebaut und auch Dolomitenstraße. Wir haben das alles durchgemessen. Das funktioniert hervorragend. Das bringt auch Gewinn für die Nutzer. Nicht alleine nur mit dem Wasser, sondern man muss dann auch noch ein bisschen Wärme mit rausziehen. Dann ist es auch finanziell positiv. Und so ist das ein Beispiel für andere, sagen wir mal, Wohnungsbaugenossenschaften, das auch bei Neubau oder bei Umbau mit zu integrieren. Und dafür müssen wir natürlich ein bisschen kämpfen, sage ich mal so, dass wir das weiterbringen. Die Schwierigkeit ist natürlich im Bestand. Du hast jetzt eben gesagt, du bist bei dir zu Hause und da hast du natürlich nicht nochmal eine Leitung und eine zweite Leitung für Urin oder irgendwas mit Fäkalien. Das müsste man dann eben den Architekten auch so kommunizieren, dass das möglich ist, ne, und getragen werden kann.
Na, jedenfalls auf den Berliner Klärwerken benutzen wir ja Betriebswasser. Das ist dann ja schon mal vorgereinigtes Wasser, was wir eigentlich dann wieder in die Vorfluter geben, aber oder in die Gewässer. Und das benutzen wir dann gleich auf den Klärwerk, um dann Betriebsabläufe damit auch zu kühlen, zu spülen. Das ist ja schon fast sauber, aber hat vielleicht noch eine etwas höhere Verkeimung. Also das funktioniert wunderbar. Und jetzt haben wir den Begriff Grauwasser ja aufgebracht. Und das ist ja dann logisch, also so leicht verschmutztes Wasser nochmal wieder zu verwenden. Und gerade für die Toilette ist ja auch richtig. Aber wir sind ja aus so einem Bereich, warum mussten wir uns in den letzten 100 Jahren, nenne ich es jetzt einfach, keine Gedanken drum machen, weil wir in eher einer wasserreichen Region zu Hause sind. Und dann gibt es natürlich Anpassungen und heutzutage ist man auch bestrebt, so ein wertvolles Gut erst gar nicht zu verschmutzen, sondern einfach zu sichern und deswegen sich andere Sachen, die sich dann in anderen Bereichen der Welt bewährt haben, auch einzuführen. Aber von der Logik her, warum Regenwasser ist ja fast sauber, das kann ich auffangen, ist nicht immer verfügbar, ich kann es dazwischen speichern, ist es auch Grauwasser oder gibt es da schon einen Unterschied und weil es fast sauber ist, will ich es dann auch nicht verwenden oder wo ist da mein Denkfehler, warum ist Regenwasser nicht gleich Grauwasser?
Ja, weil es eine andere Ressource ist, ne? Regenwasser kommt quasi vom Himmel, fällt runter und du hast dann ja unterschiedliche Verschmutzungen im Regenwasser, ne? Wenn das jetzt auf dein Dach fällt, ist es natürlich weniger verschmutzt und kann dann auch durchaus genutzt werden. Aber du hast die Einschränkung ja eben schon gesagt, es regnet nicht immer und wir sind eine wasserarme Region. Wir müssten also riesige, Daniel hat ja seine Zisterne im Garten, aber wir müssten riesige Zisternen haben, um das dann langfristig auch für Toilettenspülung zu nutzen. Ne? Aber generell ist das durchaus möglich. Ne? Und auch musst du weniger Aufwand betreiben, um das sauber zu halten, wenn das nur von deinem Hausdach kommt.
Ne? Okay, also Grauwasser wäre dann als Ressource berechenbar zur Verfügung und deswegen ist es besser als Regenwasser. Okay, nur so kurz als Zusammenfassung.
Richtig, ne? Dass du es dauerhaft nutzen kannst. Genau.
Dann gibt es Grauwasser, was gibt es noch so für Farben?
Ja, Gelbwasser oder eben Urin. Das wäre die andere Farbe. Das ist natürlich die kleinste Menge, hat aber das höchste Wiederverwertungspotenzial stofflicherseits. Sagen wir mal, 70-80% unseres Stickstoffs ist in dem Urin. Und auch Phosphor haben wir, 60% von Phosphor und Kalium ist im Urin. Also wenn wir das wiedergewinnen könnten, hätten wir dann auch ein Potenzial, richtig Dünger zu produzieren. Ne? Okay.
Das ist ja auch schon probiert worden, das stimmt. In Amerika funktioniert das Prinzip doch aber auch irgendwie anders. Heißt es da, war das Schwerkraftkanalisation oder wie heißt die da? Da wird da eigentlich auch eher nur die Wasserphase weitergegeben und alles, was so, deswegen ist ja da auch so Müll, wird ja oft auch in den Abfluss gegeben, weil die ja eh wissen, dass das dann wieder auch gesammelt wird und wird dann eher von Saugefahrzeugen abgeholt. Ist das da die Theorie dahinter so ein bisschen oder?
Also, die haben eigentlich das gleiche Ableitungssystem, aber du hast recht, vollkommen recht. Da werden gerne Küchenabfallzerkleinerer eingesetzt. Ne? Küchenabfallzerkleinerer. Und dann kannst du es, wenn du es zerkleinerst, kannst du es natürlich auch mit der Schwerkraft weiter abspülen. Ne? Und du hast dann eben auch für die Faulung, wir haben heute vorher ja über Faulung diskutiert, hast du mehr Energie drin. Ne?
Krass,
Ja. Aber in Deutschland ist das sogar verboten,
ja.
ne, Küchenabfallzerkleinerer einzusetzen, weil die eben im Kanalnetz, weil diese Spülung, die Spülkraft ist nicht so gut und dann bleibt es im Kanalnetz eben dann doch hängen und dann hat man große Schwierigkeiten. Wir haben das mal hier in der Nähe für Grevesmühlen untersucht. Die sind ja das Energieklärwerk Plus, die haben ja riesen V-Behälter. Und dort wurde die im Kreis wurde die Fallsatzung geändert und die sollten Biotonnen bekommen. Und dann hat der Chef von Grevesmühlen gesagt, ach was, wieso Biotonnen? Wir nehmen das gerne übers Abwasser zu uns auf. Ne? Ja. Und dann haben wir, dann hatten diese Küchenabfallzerkleinerer, haben wir, kriegtest du natürlich nicht in großen Mengen, aber wir haben wenigstens im Betriebsgebäude des Zweckverbandes haben wir einen eingesetzt. Und dann fing das schon an. Du durftest nicht mal eine Bananenschale da reinwerfen, weil das, dann ging der Zerkleinerer nicht richtig. Ne? Also ja. Und letztendlich hätte man dann ja alle Bürger überzeugen müssen. Gut, die hätten die Biotonne nicht haben müssen, sondern die hätten sich aber, dann kommt das mit der Bezahlung. Das geht nicht von allein. Die hätten sich selber Küchenabfallzerkleinerer kaufen müssen, um das mit raufzunehmen. Ne? Aber insgesamt von der Bilanz her, um mal das gerechnet, wäre das gut gewesen von der Energiebilanz vom Klärwerk. Ne?
Krass.
Jetzt hast du ja auch die Bilanz immer so gut erwähnt. Jetzt ist ja aber über ein Jahrhundert so eine Kanalisation gebaut worden. Die ist dann ja auch funktionell und die funktioniert aber ja leider nur in dem Wasser, so ein paar Feststoffe durch die Kanalisation spült. So. Und wenn wir jetzt immer weniger Wasser verbrauchen, dann hat die ja irgendwann den Punkt erreicht, da funktioniert die vielleicht nicht mehr so hundertprozentig und dann haben wir Störungen im Abwassersystem bis hin, dass es gar nicht mehr funktioniert. Dann haben wir zwar gut Sachen eingespart und haben geschaut, dass das alles irgendwie so ein bisschen die Ressource Wasser gespart wird, aber wie gehe ich denn damit um, wenn mein Netz eigentlich dann unterlastet ist und ich dann eigentlich dann die ganze Wirtschaftlichkeit und den Abtransport, das muss ich ja nach und nach dann anpassen, aber dann so die Hälfte kann ich bestimmt einsparen, aber dann, also wie ich da durchtransportiere, weil so ein bisschen überdimensioniert ist es und die Klärwerke sind auch drauf angepasst, aber wie wirtschaftlich ist es denn, wieder das ganze Netz dann nachher auch wieder zurückzubauen und zu benutzen? Ist das dann, steht ja schon irgendwie im Widerspruch, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Ne? Also die Frage ist ja, wir haben in Berlin ja eigentlich zukünftig eher das Problem, dass wir zu wenig Wasser haben und wir immer noch eine wachsende Stadt sind. Aber generell ist das schon zu bedenken, ne? Wie viel Grauwasser darf ich sozusagen zoppeln, damit mein Schwemmsystem noch funktioniert. Ne? Darum hatte ich ja auch vorgeschlagen, wenn wir jetzt so Neubaugebiete haben außerhalb, dass man da gleich das bedenkt und dann die Kanäle dahin auch nicht so auslegt, sondern weiß, wir machen das. Ne? Ja, wir hatten selbst in dem Neubaugebiet Tegel, ne? Tegeler Flughafen, da haben wir es bisher auch noch nicht geschafft, dass man dort solche Systeme mitbedenkt. Da haben wir wohl jetzt gut was für dein Regenwasser, was du gesprochen hast. Verdunstungsbeete kommen dahin und sowas alles. Aber die Wohnungsbaugesellschaften haben sich nicht getraut, selbst nicht mal das durchaus bewährte Grauwassersystem dort zu etablieren. Ja?
Also Grauwasser hat ja den Vorteil, ich ziehe es ja nicht aus dem System raus, ich verwende das Wasser ja nur zweimal. Und wenn wir mal, wir hatten dich ja schon mal im Podcast, wo es darum geht, es dann für was anderes zu benutzen, also dass ich es dann halt aus dem System herausziehe und für die Bewässerung von landwirtschaftlichen Flächen nutze, dann wäre es ja aber aus dem Wasserkreislauf, wenn ich es weit wegpumpe, wie in Kalifornien oder so, ja raus, dann hätte ich ein Problem. Aber bei einer Grauwassernutzung versuche ich es ja nur zu optimieren und hätte ja immer noch meinen Bestand dabei, oder? Das wäre so eine
Ja,
Herangehensweise.
Das ist sicherlich richtig. Ich meine, wenn man jetzt das so richtig optimiert, die Grauwassernutzung, hat man durchaus noch was über. Ne? Also mehr als das man braucht für die Toilettenspülung. Wir haben mal, du hast das Internationale ja angesprochen, wir haben mal in Tangshan in China, habe ich mal mit so einem Architekturbüro entwickelt und da hatten wir nachher so viel Wasser über, dass wir quasi grüne Vorgärten noch bewässern konnten und sogar dann noch einen kleinen Bach zur Unterstützung der Lebensfreude dort bauen konnten. Ja? Ja, aber das kommt immer, komme ich nochmal auf das Wort zurück, auf die Wasserbilanz dann vor Ort an. Was ich habe ich dann? Ne?
Ich habe auch ich mal bei dir im Vortrag gesehen, so in Berlin war das doch auch, weil wir gerade im Thema Berlin drin sind, Zurückhaltesysteme von öffentlichen Straßen, wo Bäume unterirdisch Speichersysteme bekommen. Das ist ja auch eine Stoffstromtrennung, dass ich gehört das mit Stoffstromtrennung? Wenn ich Regenwasser nochmal lokal sammle, und dann den Bäumen zur Verfügung stellen oder zählt das gar nicht mal unter Stoffstromtrennung?
Ja, das im weitesten Sinne schon. Das ist natürlich dann das Regenwasser von der Straße, kannst du sammeln in so eine Tree Pit haben wir das genannt. Da vorne die Feststoffe entfernen, dann unter dem Baum speichern und in den Phasen, wo es dann trocken wird, verdunstet das Wasser über den Baum und bringt dann auch noch eine Kühlung in die Stadt. Ne? Und letztendlich, wir haben ja in Berlin aber zum Beispiel 450.000 Straßenbäume und jährlich sind da so 5.000, 6.000, die dann absterben. Ne? Ganz natürlich absterben, nicht dann das einfach mit dem Auto dagegen fährt oder sowas. Ne? So, wenn man die mit solchen Pre-Pits ausstatten würde, hätte man da sukzessive ein Plus. Ne? Das wäre schon möglich. Man muss natürlich die Örtlichkeiten immer genauer angucken. Dann für so eine Grube unter dem Baum, da Platz genug ist. Ne? Wir haben ja, Sascha weiß es ja auch sehr gut, wir haben ja genug Leitungen darunter, ne? Trinkwasser, Abwasserleitungen, Kabel und alles Mögliche, ob der Platz dann da ist. Aber das kann man ja prüfen. Ja?
Wie sieht denn das mit der rechtlichen Lage überhaupt aus? Darf ich denn überhaupt, wir kommen jetzt mal zum Grauwasser zurück, also wir können ja jetzt schon unterscheiden, Regenwasser- und Grauwassernutzung, darf ich das dann eigentlich so ohne weiteres nutzen und wieder in meinem eigenen Haus schon, aber wenn ich das vermiete, wie sieht denn, gibt es da irgendwie so Hemmnisse und warum machen das dann eigentlich auch so wenige? Also irgendein Hemmnis muss es ja da geben, weil rein von der Logik her, ach, benutze ich das Wasser zweimal, warum soll ich immer nur Trinkwasser verwenden, ist ja ganz einfach.
Sagen wir mal, beim Grauwasser ist rechtlich, wir haben ja Anschluss- und Benutzerzwang an den Kanal. Aber du musst ja nicht alles anschließen, wenn du das aufbereitest. Ne? Das ist möglich. Und dann, wenn jetzt, das kannst du als Privater machen, selbstverständlich, oder dem eben auch als Hausbesitzer. Ne? Und der muss das natürlich dann erkennen, wenn er das baut, hat er ja immer seine zwei Leitungen im Haus. Ne? Den muss er ja dann auch irgendwie, erstmal muss er mehr bezahlen für den Neubau. Letztendlich, ich habe ja eben gesagt, wirtschaftlich ist es, sobald du auch die Wärme nutzt. Aber das ist ja nicht auf dem ersten Tag, das ist dann ja vielleicht nach 5 Jahren. Ich weiß nicht, wie die dann rechnen. Und ich will es ja nicht ganz wegreden, du hast natürlich auch Betrieb. Du musst ja, der Hausmeister muss etwas mehr können als ein Hausmeister normalerweise. Der muss ja dann die Wasseranlage auch mit betreuen.
Ja, wenn du mal für mich zum Verständnis, ne? Also Grauwasser, wie sieht das im Haus selber aus? Also ich sammle Regenwasser, ne, und wiederverwende Regenwasser im Haus? Nein.
Man kann das auch mit Regenwasser noch zusätzlich machen, aber ich sammle Grauwasser, ich sammle mein Wasser aus der Dusche oder aus der Badewanne und habe dann im Keller oder im Sanitärraum oder irgendwo anders eine Kläranlage. Eine Grauwasseraufbereitungsanlage. So, und das aufbereitete Grauwasser schiebe ich dann eben durch die zweite Leitung zur Toilette zurück. Ja, oder gegebenenfalls kann ich es auch sogar an die Waschmaschine geben.
Genau, jetzt wird es nämlich interessant. Also, es müsste man auch ein bisschen aufbereiten. Ja, also, welche technischen Verfahren so diese Aufbereitung gibt es denn zum Beispiel?
Ja, also jetzt nicht sonderlich innovativ. Das, was wir kennen als Abwasserreinigungsverfahren, setzen wir normalerweise dann auch für die Grauwasserreinigung ein, also Belebung oder dann Trägerbiologie, ne? Schwebebettreaktoren zum Beispiel. Und gegebenenfalls, das ist natürlich wieder das Teuerste vom Teuersten, eine Membranbiologie. Ne? Da haben wir natürlich die beste Qualität, da können wir das Wasser für viele Zwecke nutzen, ist aber dann eben das Teuerste. Und wenn ich jetzt richtig draußen wäre, quasi im Dorf, dann könnte ich natürlich auch eine Pflanzenkläranlage nehmen und das Wasser dann wieder zurückpumpen. Ne? Das ist auch möglich, dann habe ich ein bisschen mehr Platz. Aber die anderen Technologien sind eigentlich gut bewährt und gut, auch gut erforscht und sind technologisch gemacht. Ich hatte ja vorhin den Erwin Nolde angesprochen, der selber kein Hersteller mehr ist, aber wir haben auch in Schwerin eine große Firma, die solche Sachen verkauft weltweit.
Wie Firma ist das?
Ah, jetzt habe ich den Namen.
Wie ist denn?
Nee.
Mit denen haben wir ja sogar kurz rausfinden.
Ich komme gleich drauf, aber wir haben mit denen zusammen, du hast es ja gesagt, Ausland. Wir haben dort eine Anlage gehabt in Ägypten, wo wir für eine Wäscherei das Wasser genommen haben und in der Wäscherei mit einer Membranbiologie aufbereitet und dann wieder in den Waschprozess eingespeist. Ja?
Greenlife,
genau. Okay. Greenlife, mit dem haben wir viel gemacht.
Das erinnert mich so ein bisschen noch an die Folge, die wir mit Professor Frechen hatten, so an diesen Wasserrucksack. Ne? Wasserrucksack oder wie hat er sich genannt?
Wasserrucksack genau. Hatten wir auch schon, genau.
Das ist ja praktisch auch so eine Membran-Technologie drin, die letztendlich das Oberflächenwasser wieder filtert, ne? Und das Trinkwasser aufbereitet.
Okay.
Also ist das wirklich, also denke ich, das größte Hindernis, die Wirtschaftlichkeit auch darzustellen oder den Willen zu haben, es zu machen. Also man braucht so ein drittes System noch dazu, was das Grauwasser so ein bisschen durchs Haus pumpt. Und dann würde mich mal interessieren, also wenn einer mal hier zuhört und sagt, ach, das hat er installiert und funktioniert wunderbar, der kann sich ja mal melden. Das wollen wir uns dann auch mal angucken, oder? Dann machen wir mal so einen Ausflug hier mit dem Abwassertor und gucken uns mal so eine Grauwasseranlagen an. Was mir da noch so einfällt, das ist aber wieder was anderes. Also man kann ja auch so Tanks auf dem Dach haben. Das könnte man aber auch dafür nutzen. Also irgendwie im weitesten Sinne das da sammeln. Aber das in Amerika, die machen das ja zur Trinkwasserspeicherung und auch irgendwie zur Druckerhöhung. Also das sind ja alle Länder, die ja so alles Mögliche nutzen. Aber das ist schon mal eine spannende Sache, also dieses System zu installieren. Und das gibt es auch als Fach mittlerweile an der Uni. Also in der Uni, wo ich war, war das dann neuartige Sanitärsysteme. In Weimar ist ja angeboten. Das ist dann schon das, oder? In die Richtung? Und gibt es das in der TU Berlin auch?
Nee, Sascha, ganz genau. Neuartige Sanitärsysteme ist natürlich, es gibt viele Begriffe eben dafür. Stoffstrommanagement, Ecosan. Aber neuartige Sanitärsysteme ist einer der Begriffe, wobei wir ja eben schon besprochen haben, ganz so neuartig ist es ja leider nicht mehr. Von daher ist es sicherlich besser, das als stoffstromorientierte Sanitation zu benennen oder sowas. Mhm. An der TU gibt es das in dem Sinne auch. Als ich seinerzeit angefangen habe, und jetzt ganz erstaunlich, war ja Veolia noch Teilhaber der Berliner Wasserbetriebe. Die hatten das ja gesponsert, die Professur zu Anfang. Und die haben als Auflage gemacht, dass ich einen Kurs neuartige Sanitärsysteme anbieten muss. Ganz erstaunlich, denn selber ist mir es nicht so sonderlich bekannt, dass Veolia da sich Lorbeer mit verdient hat, mit den einzelnen Sachen. Aber das hatten die als Auflage gemacht und das habe ich auch dann 20 Jahre lang unterrichtet und natürlich immer wieder fortgeschrieben über neuere Erkenntnisse, die sich bei den neuartigen Systemen dann ergeben.
Ja. Wir haben mal in Hamburg bei dem Projekt Jenfelder Au, ich weiß nicht, ob das jemand von euch kennt.
Da hast du es aber, glaube ich, doch schon einen Film drüber gemacht und einen Podcast.
Ja. Aber da ist das, glaube ich, mit dem Grauwasser ein bisschen anders. Ne? Ich glaube, die nutzen, also soweit ich das noch in Erinnerung habe, ne? Vielleicht sage ich aber was Falsches. Da ist das letztendlich so, dass das Mehrfamilienhäuser sind und dort praktisch das ist einfach nur eine Stoffstromtrennung. Also das Trinkwasser, was letztendlich Badewanne, weiß nicht, Spülmaschine, Waschmaschine und so weiter ist, das ist das Grauwasser. Das wird mit einer Leitungskläranlage geführt, die da lokal praktisch ist. Und dann letztendlich gibt es noch das Schwarzwasser, das in einer separaten Leitung dann auch zur Kläranlage geführt wird und praktisch in einem Bioreaktor dann praktisch Strom erzeugt, ne, bei diesem Sinne. Und das ist aber dann nochmal anders, oder? Das ist dann auch eine Stoffstromtrennung. Aber nicht, dass ich das Grauwasser wiederverwende im eigenen Haushalt, sondern nur die Stoffströme unterschiedlich zur Kläranlage leite.
Ja, ja, so ähnlich auf jeden Fall. Ne? Also man hat das sukzessive dort realisiert. Man hat also erst das schwarze Wasser, dann in diese Faulanlage, die in der Nähe ist, gebracht mit Vakuumsystem, Vakuumtoiletten. Das ist ja dann auch für den Nutzer ein ganz anderes Gefühl. Ne? Wenn du auf Toilette bist und spülst, dann wirst du ein Leben lang das Geräusch spüren. Und wenn du auf Vakuum bist, dann hast du ein ganz anderes Geräusch plötzlich und ein anderes Geräusch empfinden. Aber das haben die als erstes installiert und dann haben sie nachher erst das Grauwasser gemacht. Und zwar, dass sie das dann an den Häusern gesammelt haben und nicht direkt in den Häusern aufbereitet, sondern gesammelt und dann eine gemeinsame Grauwasserbehandlungsanlage. Jetzt habe ich die mehrfach schon gefragt, ich habe es aber vergessen. Das wird nicht sonderlich genutzt.
Also was ich weiß, dass das Grauwasser letztendlich dann für das Industriegebiet, was da ist, noch zur Verfügung gestellt wird, weil der ein oder andere Abnehmer gibt es, aber nicht, das geht dann nicht zurück, glaube ich, in die Haushalte.
Nein, auf keinen Fall. Nee, genau.
Okay. Also dann können wir ja schon mal festhalten, also es gibt wirklich unterschiedliche Arten von Stoffstromtrennung und wie ich Grauwasser dann letztendlich im Haushalt wieder verwende.
Ja, auf jeden Fall. Also gut, dieses hier ist jetzt nicht der Klassiker, dass man das Grauwasser separat irgendwo anders, also zusammen behandelt und zusammen irgendwo hinleitet und dann im Industriegebiet oder so weiter. Die Hamburger haben aber noch 2, 3 weitere solche Standorte, wo sie das jetzt gerade implementieren wollen. Aber ja, das, also man muss immer das der Örtlichkeit irgendwo anpassen. Ja, auch das klassische System, ne, hier im ländlichen Raum haben wir Druckentwässerung oder Vakuumentwässerung. Also man muss schon dann auch vor Ort gucken, wie kann ich das am besten verwehren.
Ne? So, jetzt möchte ich nicht hier das so sprengen oder so, aber ich hoffe, du hast darauf eine Antwort. Jetzt haben wir ja darüber gesprochen und ich habe ja auch schon gesagt, dass auf dem Klärwerk dann auch Betriebswasser genutzt wird. Aber gibt es da im weitesten Sinne, sind die immer Vorreiter und die verbrauchen ja teilweise auch immer große Wassermengen, aber eine Industrieanwendung, wo man sagt, da machen die das schon und da kann man das irgendwie auch irgendwie mal wirtschaftlich einsetzen oder wäre das noch ein Bereich, da müsste man mal ein bisschen Entwicklungsarbeit leisten?
Ja, da muss man vielleicht auch Entwicklungsarbeit leisten, aber es gibt ja Zero-Emission-Industrie, ne, wo ich quasi mein Wasser, gutes Abwasser, Industrieabwasser, nicht das Fäkalabwasser der Mitarbeiter, im Kreislauf fahre und dann wieder für den Industrieanwendung nutze. Ne, wir haben ja hier bei uns in dem Sinne von Berlin, ne, haben wir ja die immer wieder ins Gerede gekommene Werk Tesla, Grünheide und Strausberg und so weiter, da wird das Wasser knapp. Tesla fährt sämtliches Industrieabwasser im Kreis und nutzt das. Also das ist da sogar vorbildlich, was nicht im Kreis geführt wird und wo man noch Potenziale hätte, ist das Fäkalwasser der Mitarbeiter. Die haben 10.000 Mitarbeiter, ja. Und das geht zu den Berliner Wasserbetrieben. Gut, da könnte man vielleicht noch eine weitere Schraube dran.
Also da könnte der Elon mal ein bisschen forschen, weil der will ja auf dem Mars, hat er ja auch kein Wasser. Also muss er es ja irgendwie wiederverwenden. Das wäre ja schon mal eine Herausforderung. Da kommt er bestimmt mit einer guten Idee.
Ja, genau.
Und da kann er uns doch gerne mal einladen oder da beraten.
Wenn er keine Idee hat, genau. Wir bringen die Ideen zu Ihnen dann.
Ja, wollen wir wirklich zum Mars?
Nee, erstmal zu Elon und dann können wir immer noch
über. Achso, okay.
Genau.
Ja, okay, also es gibt, läuft das Ganze eigentlich schon, diese gesamte Stoffstromtrennung und dezentrale Abwasserbehandlung dann? Weil letztendlich ist ja das Grauwasser, wenn ich eine Aufbereitungsanlage in meinem Haus habe, ist das ja schon, ich habe ja immer eingangs von diesem Podcast, ne, also ein paar Folgen auch zurück, ich meine, nachher bei diesen 5 Fragen eher dezentrale oder Zentralisierung vom Abwasser gesprochen und die Frage gestellt. Das hört sich jetzt aber fast so an wie so eine Mischung aus beiden.
Ja, du kannst das aber auch als dezentral nennen. Ne? Nur, dass dann noch mehr Features dazugehören, weil die Stoffe aufbereitest, ne? Wir haben ja mal, ich weiß jetzt leider auch gerade nicht, wie das hier Naturparkzentrum auf Rügen vorne, ne? Das Besucherzentrum. Mhm. Ne? Das ist ja irgendwie 10 Kilometer von der nächsten Infrastruktur entfernt. Ne? Mhm. Und da haben wir auch quasi Stromtrennung, Urin, Fäkalien, Grauwasser. Das haben wir damals mit einer Pflanzenkläranlage gemacht und hat seinerzeit sogar damals noch Prinz Charles eingeweiht, weil das ja so eine Naturschutzgeschichte ist. Mhm. Da, und das würde ich sagen, das ist schon dezentral, ne? Weil ne, das ist ja weiter draußen, obwohl da ist dann auch noch so ein kleiner Holperstein drin, weil die Fäkalien selbst werden dann mit dem LKW mhm. sukzessive abgeholt und nicht vor Ort. Ne? Mhm. Okay, aber das ist auch eine Möglichkeit und das ist dann durchaus dezentral. Wenn ich noch weiter aushole, vielleicht haben wir ja auch praktisch die Komposttoilette. Ne? Mhm. Das ist ja der Renner teilweise. Ne? Wir haben ja jetzt in Berlin hatten wir mal gemacht mit dem Architekturbüro zusammen das öffentliche Toilettenkonzept Berlin. Und da hatten wir so festgestellt, auch Bedürfnisse mit den Zirken, keiner der Parks hatte eine Toilette. So, und jetzt werden sukzessive Komposttoiletten installiert auf den Parks, damit wenigstens da die Notdurft dann so verrichtet werden kann. Und diese Komposttoiletten haben Urintrennung. Das heißt, Urin wird eingesammelt und quasi die Fäkalien werden dann kompostiert. Okay, da muss man dann immer noch ein bisschen irgendwelche Strukturmaterialien hinterstreuen. Und das Konzept wird auch bei den Festivals gemacht. Da werden viele Toiletten, bekannt sind ja unsere Dixie-Klos, die sind ja aber nicht, die sind ja mit Chemikalien allerdings durchgetestet, die sind wohl nicht so kritisch, aber trotzdem, das ist das meiste. Aber die großen Festivals, Fusion zum Beispiel, die sind ja auch sehr ökologisch aufgestellt, die haben alles jetzt Komposttoiletten und dann wird der Kompost, der Vorkompost, das ist ja eigentlich nur, so lange stehen die da ja nicht, wird dann nach Eberswalde gebracht, kompostiert und kann dann in der Landwirtschaft verwertet werden. Das ist, finde ich, ein gutes Konzept, wenn man dann überlegt, die Leute sagen, das soll dann auch in die Häuser für eine Komposttoilette im Haus haben wollen. Ja, frage ich euch mal.
Für mich ist viel spannender gerade, weil du das erzählt hast, mich würde ja mal die Zusammensetzung aus dem Fusioner Abwasser interessieren im Vergleich zum normalen häuslichen Abwasser, aber das lassen wir an der Stelle mal stehen.
Meinst du, das sind Pro?
Das habe ich jetzt nicht gesagt. Aber mal gucken. Aber habe ich mal eine Frage an Sascha jetzt in dem Zusammenhang. Ihr habt ja auch Gärten in Berlin, richtig? Und ja. Gärten letztendlich, ne, ist das ja immer so ein heißes Thema, ob die jetzt irgendwie zentralisiert an die Abwasserentsorgung angeschlossen sind oder nicht. Aber es gibt ja auch dezentrale Gärten. Wie seht ihr das von den Berliner Wasserbetrieben? Gibt es dazu irgendwie eine Äußerung, oh, hier dezentral stellen wir den Leuten dann Komposttoiletten? So habe ich das jetzt verstanden. Ja. Ist ja auch ein gutes Mittel für ein Ferienhaus, ne? Oder für eine Gartenanlage.
Gartenanlage auf jeden Fall. Ne?
Also nach dem Berliner Kleingartengesetz darf es zum Beispiel keine angeschlossenen an die Berliner Kanalisation angeschlossene Gärten geben, weil dann verlieren sie ihre Daseinsberechtigung eines Gartens und dann ist es dann schon eher ein Grundstück und dann sind sie auch wieder anders abgerechnet und müssen dann anders verbucht werden und so haben sie halt ihre Parzellen und müssen das Wasser mehr oder weniger so wenig wie möglich oder wiederverwerten und die Fäkalien, die anfallen, die müssen mittlerweile in Sammelgruben gesammelt werden und werden dann auch abgefahren so und eingesammelt. Das ist sehr aufwendig und hat dann schon wieder auch das Problem, dass man da Fahrzeuge braucht, die das einsammeln und dann zu unseren Fäkalienannahmestationen bringen. Und das ist so ein Programm, das nennt man auch rollender Kanal. Und es gibt tatsächlich ja auch noch Eigentums- oder Häuser, Einfamilienhäuser, die ja auch noch nicht an die Kanalisation angeschlossen sind, weil sie eine ungünstige Lage haben. Das ist immer gegeben, das ist noch nicht wirtschaftlich gewesen, aber die muss man unterscheiden. Aber im Großen und Ganzen sollen auf Kleingärten kaum Wasser verbraucht werden. Es soll auch immer wieder verwertet werden und ist nachher aber ein Gut, das über Fäkalien direkt zugeleitet wird. Und wir hatten es ja auch und nur zum Teil hier angesprochen, wenn es dann die Qualität, also dass es eine reine Qualität von Fäkalien hat, ist es ja auch schon wieder wiederverwertbar, kompostierbar, kann als Energiegewinne genutzt werden. Und da haben wir ja diese Brücke auch geschlagen, dass es halt als Wirtschaftsgut ja angesehen werden kann. Was ja auch noch gibt, sind ja Fette wiederum, die wir in der ganzen Gastronomie sammeln. Die sind ja auch schon wieder über Fettabscheider, ist ja auch ein Wirtschaftsgut. Und da hofft man ja auch, dass das so rein wie möglich ist. Und dann kann man es auch wiederverwerten und wird ja auch in der Kofergärung genutzt. Das sind ja alles so Stoffe, die dann auch wirklich ja gewinnbringend vermarktet werden können. Und dann ist ja die Daseinsberechtigung dieser Stofftrennung ja gegeben, wenn ich das jetzt mal kurz so zusammenfasse.
Ja, zusammenfassend jetzt vielleicht mal gesagt, ne? Ich habe das jetzt immer so vorgenommen, das war immer eine gute Einleitung. Eigentlich leiten wir ja das Abwasser ab vom Infektionsschutz, ne? So wie eingangs erwähnt. Und jetzt gehen wir irgendwie, ne, sind wir zum Gewässerschutz gegangen, ne, dass wir sagen, okay, wir bereiten das Abwasser auf, leiten das möglichst sauber in die Gewässer ein. Und jetzt befinden wir uns ja irgendwie in so einer Art betrieblichen Optimierung. Wir haben Bestandssysteme, das hat Sascha gesagt, aber irgendwie traut sich ja keiner heran, das wirklich rigoros umzusetzen. Es gibt so einzelne Förderprojekte, darüber haben wir, glaube ich, gerade gesprochen, ne? Das sind ja alles wahrscheinlich geförderte Projekte. Die sind ja nicht, weil man das jetzt wirtschaftlich ansieht. Was müsste aus eurer Sicht passieren, damit das ja nicht nur Stand der Wissenschaft ist, ne, so wie wir es ja heute gelernt haben, sondern auch Stand der Technik wird? Was glaubt ihr, was müsste passieren?
Also ich würde mal einmal sagen, insbesondere das Grauwasser kann je nach Anwendung dann oder ist wirtschaftlich, ne? Nur man muss auch die Leute mitnehmen, ne? Wie heißt das so schön auf Englisch? Awareness, Awareness. Ne? Die Betreiber, die Wohnungsbaugenossenschaften, die Architekten, die müssen überhaupt wissen, dass es sowas gibt, dass das geht. Ne? Und sicherlich auch, Sascha, auch die Abwasserbetriebe. Ne? Die müssen auch das mit unterstützen, aber da, wo es passt, nicht generell. Ne? Du hast ja auch die Zwangspunkte gesagt zu den Kanälen, die dann nachher zu wenig Wasser haben, aber das muss zusammen gedacht werden. Und dann, denke ich, ist das möglich. Die Sachen mit ja Gelbwassernutzung, das wird schwieriger werden. Ne? Man kann aus dem Gelbwasser hervorragend eben Dünger produzieren. Die Schweizer haben das Wuna-Verfahren entwickelt, was auch als einziger Dünger zugelassen ist. Auch in Deutschland ist es so europaweit zugelassen als Dünger. Nur du musst das Urin ja dann irgendwie dann auch sammeln und dann nochmal irgendwie in, ja, in einer gelben Tonne irgendwo hinbringen, ne? Um das zu Mengen zu bringen. Ne? Das geht sicherlich dann nur wirklich im Neubau im begrenzten Maße. Ne?
Ja, es ist halt wirklich spannend, also dass man da ja durchaus so einen Bereich hat, in dem man sich austoben kann. Man will was Gutes tun, es muss aber auch immer wirtschaftlich sein. Rein rechtlich gesehen ist es ja halt eine strikte Trennung. Also ich darf ja irgendwie Trinkwasser, ich muss das Trinkwassernetz komplett abtrennen, dass es da irgendwie keinen Kontakt gibt, nicht zu Verkeimungen gekommen darf. Da hast du natürlich recht in der Richtung. Es gibt ja auch Legionellen in den Trinkwassersystemen, was ja auch mittlerweile getestet wird und sowas alles. Das ist ja dann auch so ein Bereich, da sind Krankheitserreger im System drin. Das ist dann bei Grauwasser wahrscheinlich dann auch gefährdeter, dass sich dann sowas bildet. Dann muss man halt aber natürlich das Versprühen in der Dusche dann nicht, weil es ja dann schon genutzt wird. Also es gibt durchaus Gefährdung. Also die darf man jetzt auch nicht unterschlagen. Aber wenn das System gut genutzt wird, deswegen sind wir wahrscheinlich immer gedanklich immer zum Regenwasser gekommen, weil es halt sauberer ist und deswegen weniger Gefährdung gibt, aber eine vernünftige Grauwassernutzung. Und wenn ich mir jetzt einfach vorstelle, mein Waschbecken ist neben der Toilette und ich könnte das Wasser da kurz da in diesen Kasten rüberfüllen und ich bin da vor Ort und mache nur einen Hahn auf und zu, das wäre die einfachste Verwendung. Und dann kann ich das eins zu eins dann für die Toilettenspülung nehmen. Es ist noch am einfachsten vorstellbar. Oder die Abwasser aus der Waschmaschine, die ja sogar eine Pumpe hat, einfach da zum Teil oder nachher das Spülwasser einfach rüberleiten. Ich glaube, da gibt es einige, die das auch schon mal zu Hause selber gebastelt haben. Aber wahrscheinlich in der Not heraus, wenn weniger Wasser zur Verfügung steht, ist es halt erst wirtschaftlich. Aber rein ingenieursmäßig, glaube ich, ist das schon seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten eigentlich anwendbar.
Spannend.
Genau, und ich kann jetzt noch mal ganz kurz, ich weiß gar nicht, wir haben ja schon viele Themen hier angeschnitten für die Stoffsturmtrennung. Wir haben, du hast ja gesagt, im Ausland, wir hatten ja 10 Jahre lang an der TU einen Campus, Außencampus in Ägypten. Und da haben wir auch einen Teil des Grauwassers gesammelt und in einem Kopfkörper gereinigt, ne, von oben nach unten. Ne? Und der tolle Effekt dabei war, dass wir Luft dadurch ziehen und dadurch die Luft quasi kühlt für die Klimaanlage. Und wir hatten bis zu 5-6 Grad kältere Luft für die Klimaanlage und haben dadurch noch einen riesen Effekt gehabt für Energiesparen. Das war ein tolles Projekt. Dann hatte auch der Mitarbeiter, der das maßgebend angetrieben hat, hat ein Start-up daraus gründen wollen, aber dann ist er hängen geblieben in den Fördergittern und Möglichkeiten, sodass er das dann nicht an den Markt bringen konnte. Ja. Aber das ist eben noch ein weiterer zusätzlicher Effekt, denn auch für warme Regionen sozusagen. Ne?
Genau, was würdet ihr jetzt sagen? Ist das jetzt noch, hat das noch einen Zukunftscharakter, so diese Stoffstromtrennung? Oder, also gerade ja wahrscheinlich heute wie noch nie? Oder was müsste passieren? Also ich denke jetzt gerade immer nur so, wo müsste der Trinkwasserpreis liegen, ne? Damit das morgen jeder versucht zu machen, so, ne? Der morgen ein neues Haus baut, der zum Bauträger geht, ne? Das sind ja meistens dann auch privat. So, wenn wir jetzt im eigenen Haushalt sprechen, so, ne, für Grauwasser, also oder für Grauwassernutzung, dann sind das natürlich die Hauseigentümer, ne? Die dann sagen, okay, mein Bauträger hier, baue mir mal eine zweite Leitung ein, baue mir im Hauswirtschaftsraum oder im Keller eine Brauchwasseraufbereitungsanlage und dann will ich das wiederverwenden. Ne? Das kostet ja bestimmt, wird jetzt aus dem Bauch heraus, würde ich schätzen, 50 bis 70.000, schätze ich so. Nicht so teuer, Sascha?
Ja, für ein ganzes Haus? Oder für ein Einfamilienhaus? Nein. Also ich hätte jetzt gerade am Wochenende, habe ich mit einem Freund, der hatte für 30.000 eine Wärmepumpe gekauft. Also da kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass wenn die Leitung, dass du da 70.000, also ich sag mal, so eine Kläranlage kostet vielleicht die unter 10. Ne, und dann hast du die Leitung noch. Je nachdem, wenn du die natürlich auch Putz verlässt, ist das natürlich günstig. Wenn du die aber auch alle noch verstecken willst, ja, ist kritisch. Ne? Aber gut.
So, jetzt wird es natürlich
die Herausforderung im Bestand, ne? Die du jetzt gerade schilderst. Ne?
Genau. Jetzt wird es ja wieder spannend und jetzt können wir endlich die Brücke schlagen. Man kann ja natürlich dann zur IFAD gehen und sich einfach ja mal informieren und ja letztendlich durch die Hallen laufen und auch mal gucken, wie bastel ich mir mein Grauwassersystem. Und ich bin mir zu 99,9% sicher, dass es auch jemanden gibt, der diese Lösung da vorstellt oder jedenfalls mit an einen Stand ist, um das auch zu präsentieren. Ich sage ja nur unsere Trockenklo-Entwickler, die da ja auch unterwegs sind. Und Dixie hat bestimmt auch da vor Ort was. Also das sind ja schon größere, das sind dann halt nur bedingt letztendlich Stoffstromtrennung, aber die haben natürlich dann kein Wasser, um ihre Klos zu verwenden und haben natürlich auch, machen sich Gedanken, was sie damit machen. Wir sind so Richtung Ende unseres Podcastes. Ist ja immer, man muss ja auch mal so ein bisschen wieder auftauchen, nachdem wir so tief in diese Abwasserstrukturen wieder eingetaucht sind, da auch mal wieder Luft zu lassen. Und Daniel, hast du denn auch wieder heute dir interessante Fragen einfallen lassen? Das fällt bei Klaus und bei mir ist es dann immer, fällt so weg. Wir fragen schon immer die ganze Zeit immer alles, was uns so einfällt, aber die Rubrik gibt es ja immer noch. Hast du dir was einfallen lassen wieder?
Ja, ich mache das spontan. Also ich hab immer Fragen. Wer mich kennt, ich habe immer Fragen. Ne? Also wenn du jetzt ein neues Haus bauen, ein Einfamilienhaus, ne, bauen solltest, du sollst da drin noch mal 60 Jahre leben, würdest du dir, ne, eine Grauwasseraufbereitungsanlage einbauen, ja oder nein?
Das ist ja eine schöne Frage. 60 Jahre darf ich noch leben? Danke. Ja, auf jeden Fall würde ich mir das einbauen. Ich würde, also eine Grauwasseranlage würde ich mir einbauen. Ich würde wahrscheinlich sogar auch Urin sammeln. Aber ich würde natürlich auch das, was ich eben gesagt habe, eine Wärmepumpe, ich würde mein Haus natürlich so ökologisch wie möglich aufbauen. Ne? Und in der Hoffnung auch, dass ich dann einen schönen grünen Garten drumherum habe, würde ich das dann auch genießen. Ja, auf jeden Fall. Was Die Frage ist, ob ich mir das dann leisten kann, ist die andere. Du hast ja eben auch gesagt, wie hoch müssen die Gebühren sein? Also bei uns kostet Trinkwasser ja 1,75 in Berlin. Hier in Rostock weiß ich den Trinkwasserpreis noch nicht. Aber es gibt Studien, dass ab 3,50, 4 Euro, da gibt es, das war so eine Studie in Hessen, dass es sich da auf jeden Fall lohnt. Ohne jetzt so diese Einbeziehung, dass ich auch noch Wärme sparen kann. Ne?
Mhm. Ja. Meine zweite Frage wäre, Wasserwiederverwendung nach Kläranlagen. Ja, so ein Kläranlagenauslauf. Damit sind wir ja reingestartet, was Sascha vorhin erzählt hat. Wasserwiederverwendungssysteme in einem, ich sag mal, in einer Gemeinde, macht das Sinn oder macht das keinen Sinn und zählt das mit zur Stoffstromtrennung?
Ja, also wir diskutieren ja über Stoffstrom. Da gehört ja Wasser als ein Stoff auch dazu oder ein Strom dann. Die Frage, ob das Sinn macht, macht grundsätzlich Sinn. Man muss natürlich darauf achten, dass dann nicht zu wenig Wasser ins Gewässer reingelangt, wenn ich große Teile nutze. Und ich muss mir überlegen, ich habe ja Vorschriften, es gibt ja die Abwasserwiederverwendungsverordnung, da muss ich mindestens einen Filter und eine UV-Anlage zusätzlich bauen. Da muss ich einen haben, der die betreibt, ob das jetzt der Kläranlagenmensch ist oder nochmal die Stadt. Und da muss ich das Wasser dahin bringen, wo ich es nutzen will, ne? In Parks, in der Stadt oder so. Und das ist die Frage, ob ich das mit Leitung mache, dann wird es richtig teuer, oder ob ich das mit Trucks mache. Denn ich brauche das Wasser ja nur von Mai bis Oktober. In der Vegetationszeit.
Ja? Hm? Nächste Frage. Warte mal, jetzt ist mir gerade entfallen. Aber die nächste Frage ist, wenn du Anbieter wärst von einer Firma, die letztendlich in dieses Thema Stoffstromtrennung geht, welchen Werbeslogan würdest du wählen?
Ups. Ups. Ups, wir fahren im Kreis.
Nicht schlecht. Sehr gut. Sehr gut. Was hatte ich noch für eine Frage? Eben gerade hatte ich noch eine Frage. Genau. Was würdest du sagen? Jetzt haben wir gesagt, vor 30 Jahren war das Thema das erste Mal so richtig bei dir auf dem Tisch. Ungefähr roundabout 30 Jahre. Und was hat sich technisch, wo ich dann denke, okay, das ist jetzt die Innovation, ne, des letzten Jahrzehnts, Stoffstromtrennung, ne, und dann kommt ein erfahrener Gast hierher, ne, und sagt, nee, das mache ich schon seit 30 Jahren. Was würdest du sagen, was war die letzten 3 Jahrzehnte der größte technische Fortschritt im Bereich Stoffstromtrennung?
Das war einmal das, was ich kurz angesprochen habe, die Urinseparation und Gewinnung aus Dünger, dieses WUNA-Verfahren. Das ist so erst in den letzten 5, 6 Jahren auf den Markt gekommen. Ich habe das auf Almhütten angefangen und jetzt haben wir auch einen großen Deal. Also das würde ich sagen. Und dann auch, dass die Verfahren, obwohl die Verfahren, die eingesetzt werden, relativ bekannt sind, dass die jetzt bewährt sind und anerkannt sind, dass das funktioniert. Mhm. Ja? Ich meine, die Wasserbranche gilt ja sowieso als weniger innovativ. Aber das liegt ja daran, dass wir quasi nachhaltig die Menschen mit Wasser versorgen müssen und die Fäkalien ableiten. Wir können da keine Sprünge machen, das ist wegen der Hygiene. Ne? Und darum ist die scheinbare Innovation gering, das stimmt aber so nicht.
So, damit wir mit der Fragestunde mal zum Ende kommen, übernehme ich die letzte Frage. Ich übernehme die letzte Frage. Okay. Genau. Wo müssen wir dann da wieder hingucken eigentlich, wenn wir da auf diese Wasserwiederverwertung oder Stoffstromtrennung schauen? Sind die Deutschen wieder so, ach, da sind zwar wieder Vorreiter, aber haben immer nur die zündenden Ideen, die setzen wieder andere um, oder können wir da irgendwo hingucken und sagen, nö, also da sind jetzt schon irgendwie in Asien sind sie ganz weit voraus oder in Amerika dann doch. Also gibt es da welche, auf die wir auch mal schauen können?
Ja, das ist eine gute Frage. Ne? Also ich sage nochmal, holen wir aus bei den Spurenstoffen. Da sind wir ja tatsächlich mehr oder weniger Vorreiter. In Europa gibt es ja kaum ein Land, das auch, also Schweiz gehört zu Europa, okay, alle, die sowas haben. Aber ich hatte ja schon gesagt, es kommt aus Schweden. In Schweden gibt es sehr viele Anwendungen. Und du hast Asien, China, die haben natürlich auch sehr viel implementiert und das vorangetrieben. Und selbst wir hatten mit Brasilien Kontakt, die auch einige solche Anlagen haben, in den Regionen, wo wenig Wasser ist. Ne? Und selbst, wenn wir über die Trockentoiletten nochmal sprechen, haben wir mit den Partnern da vor Ort aus Brasilien auf dem Titicacasee eine Trockentoilette installiert.
Ja, na, das passt doch schon mal. Also mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht, auch über die Themen hier zu philosophieren. Was würdest du denn eigentlich noch so jetzt so auch in den Herbst deines beruflichen Daseins so zum Abschluss nochmal hier so mitgeben wollen, wenn du sagst, Mensch, hier jetzt aber, wo kannst du die Brücke schlagen? Was möchtest du hier noch mitgeben?
Ja, ich würde sagen, immer weitermachen, nicht verzagen und vor allen Dingen an solide Technologien denken, die auch umsetzbar sind und auch funktionieren. Ja, und da, und das ist mir ganz wichtig, das haben wir beiden eben auch schon besprochen, da eben auch auf neutrale Begutachtung Wert legen. Nicht, dass der Erfinder sagt, er kann alles, sondern dass das überprüfbar ist.
Ja, super Schlussworte. Danke, Matthias, dass du mit dabei warst. Sascha, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
Ja, Pantarei, das Abwasser fließt immer bergab.
Danke. Tschüss.
Danke.